Sicht der Dinge.
Und wie siehst du das? Wir sind
Julia
und Katharina.
Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen.
Und dazu sprechen wir über diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen.
Und heute haben wir Alorca zu Gast. Magst du dich einmal vorstellen?
Okay, hallo. Mein Name ist Alorca, hier in diesem Podcast. Und ich bin hier, weil ich die Ex in Genesungsbegleiter-Ausbildung gemacht habe. Und Ex-In heißt Experienced Involvement. Und in diesem Fall bedeutet das, es bedeutet Einbeziehung erfahrener. Und in diesem Fall heißt das Einbeziehung Psychiatrie erfahren. Und diese Ausbildung ist eben für Krisenerfahrene, um sie in der Psychiatrie einzusetzen, um die Psychiatrielandschaft zu verbessern. Und um Patienten, die noch in der Krise stecken, weil man muss natürlich schon einigermaßen stabil sein, um diese Ausbildung zu machen, auch zu begleiten und mit ihnen zusammen halt herauszufinden, wie sie am besten ihren eigenen Genesungsweg finden können. Das ist so, genau, das, warum ich hier bin. Und ich kann jetzt natürlich auch einfach frei erzählen, aber ich habe schon gehört, ihr habt einige Fragen.
Genau. Ich weiß nicht, willst du anfangen? Hast du direkt eine? Sonst hätte ich nämlich direkt eine.
Meine wurde direkt gerade beantwortet. Meine erste ist immer, erzähl doch mal was von dir. Aber so kannst du direkt weitermachen.
So kann ich direkt weitermachen. Ja, das klingt ja total spannend. Und ich glaube, vielen ist auch dieser Begriff von Ex-In oder Genesungsbegleiter überhaupt nicht geläufig. Und du hast ja schon kurz angeschnitten, was das ist. Aber würdest du vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und uns erzählen, wie du dazu gekommen bist, diese Ausbildung zu machen?
Ja, also ich war früher sehr, sehr krank und habe mich da rausgekämpft aus dem ganzen Sumpf und habe dann irgendwann, weil ich auch eine Teilleistungsschwäche habe in Mathematik und man nicht so viele Berufe damit machen kann, habe ich mir dann überlegt, was ich machen könnte und habe dann irgendwie gedacht, wäre doch cool, wenn ich jetzt irgendwie mit meiner Erfahrung, die ich mit dem Erfahrungsschatz, den ich habe, einfach andere Krisenerfahrene begleiten könnte. Und dann habe ich über irgendwie eine Sozialarbeiterin von dieser Ausbildung erfahren und habe mir die angeguckt und habe die dann auch gemacht und muss auch sagen, dass ich aus meiner heutigen Sicht, es ist auch sehr wichtig, dass man eine Ausbildung macht und nicht gleich so ohne Ausbildung als Krisenerfahrene arbeitet. Einfach aus dem Grunde, weil man doch dazu neigt, glaube ich, ohne Ausbildung anderen so seinen eigenen Weg überzustülpen und dann zu sagen, ja, aber bei mir war das so und mir hat das so geholfen und mach doch mal. Hm. Und das ist mir auch schon begegnet bei anderen, die diese Ausbildung nicht gemacht haben und ich war am Anfang auch so. Und da wird sehr in der Ausbildung darauf geachtet, dass es darum geht, dass jeder ein anderes Leben hat. Und deswegen muss auch jeder was anderes finden, was ihm gut tut. Und ich kann das anbieten, wie in so einem Buffet, ne? Aber wenn das nicht schmeckt, dann lasse ich es eben stehen, muss was anderes suchen. Und das ist einfach irgendwie total wichtig, weil es eben einfach auch total auch zur Demotivation wiederum bei den Patienten führen kann, wenn die dann versuchen, was mir geholfen hat. Und das klappt bei denen nicht. Dann denken die ja, wieso klappt das? Dann beziehen sie das auf sich. Aber das muss gar nichts mit denen zu tun haben, dann ist es vielleicht nur nicht das Richtige. Und das ist, da wurde extrem drauf Wert gelegt und natürlich noch einige mehr Dinge. Wir haben uns viel ausgetauscht, auch festgestellt, dass viele Dinge irgendwo, obwohl wir unterschiedliche Erkrankungen hatten, dann doch wir gemeinsam hatten, zum Beispiel das Übereinstimmende war, dass in der Psychiatrie zum Beispiel viel zu wenig zugehört wird, wirklich. Also man kommt dahin und dann gibt es echt viele, die sagen so, ach, Sie haben die Erkrankung, ja, kennen wir, haben wir schon gelesen, so nach dem Motto, ne? Und aber es geht ja jeder irgendwie noch trotzdem anders mit seinen Schwierigkeiten um und jeder steht ja auch irgendwo woanders. Und deswegen ja. Ist es eben schon irgendwo auch wichtig, mal zuzuhören und nicht schon im Kopf zu haben, wen man vor sich hat. Ja. Und deswegen ist es eben auch wichtig überhaupt, dass es Genesungsbegleiter gibt, weil wir ja eben diese Erfahrung gemacht haben, dass viele schon so Vorurteile im Kopf haben und wir vielleicht auch manchmal anders auf die Patienten zugehen. Aber es soll trotzdem keine Konkurrenz sein, Genesungsbegleitung, sondern eine Ergänzung. Das ist auch wichtig, deswegen ist es auch wichtig, die Genesungsbegleiterausbildung zu machen. Ich habe nämlich am Anfang, muss ich sagen, ich hatte so einen Hals. Ne? Also ich habe echt schlechte Erfahrungen mit der ambulanten Sozialpsychiatrie gemacht. Die meisten eher mit der Psychiatrie, ich eher mit der ambulanten. Und eigentlich, ich bin so hingegangen und dachte so, ja, jetzt hier, ne, wische ich den allen eins aus. Und dann habe ich aber in der Ausbildung irgendwie dann ja erstmal erfahren, es geht darum, einfach Ergänzung zu sein und nicht Konkurrenz. Und habe dann auch durch die Praktika, die ich gemacht habe, gemerkt, dass die andere Seite jetzt doch auch gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe eher. Erst und bin dann auch ehrlich gesagt so ein bisschen demütig geworden. Also
es ist Kannst nicht du ein so Beispiel dafür sagen, wo du sagst, das war was, was dich vor der Ausbildung so enttäuscht oder frustriert hat und du jetzt im Nachhinein da viel mehr Verständnis für hast?
Ja, ich kann eine Sache sagen, die jetzt vielleicht von außen gesehen ein bisschen lächerlich wirkt, weil es ist. Das ist natürlich jetzt nur eine kleine Situation von vielen, die mich aufgeregt haben. Es hat sich dann irgendwann summiert. Aber wo ich demütig geworden bin, kann ich ganz genau erzählen. Und zwar, als ich Patientin war, hatte ich ich war in einer Tagesklinik. Da hat man so verschiedene Angebote, um halt wieder klarzukommen im Leben. Und da hatte ich einen Sozialpädagogen. Wir haben gekocht und der hat mir mitgeholfen. Der stand immer nur rum. Und ich habe immer gedacht, die faule Socke, warum hilft er nicht mal so, ne? Ich habe mich immer voll geärgert über den, ne? Weil natürlich nichts gesagt, am liebsten hätte ich ihn rausgeschickt, weil das, naja, es war halt meine, da sollte ich mich da anleiten, so, ne? Und deswegen, ich war Patientin, habe ich nichts gesagt. Und dann habe ich als Genesungsbegleiterin Praktikum gemacht und sollte auch mit denen in die Küche, so, mit dem Patienten. Und da habe ich gemerkt, wie einfach es eigentlich ist, den Leuten ganz viel aus der Hand zu nehmen und wie schwer es ist, sich wirklich zurückzuhalten und zu gucken, was kann der alleine. Und da habe ich echt, in dem Moment habe ich echt so, bin ich in die Wut verfallen und habe echt so mich innerlich entschuldigt, was ich über den damaligen Sozialpädagogen gedacht habe. Und ich fand, ich habe mich schon sehr zurückgehalten und mein Anleiter im Praktikum hat dann zu mir gesagt hinterher, ich finde, du könntest die Patienten noch mehr tun lassen, was mir dann auch wieder, warum man ein bisschen peinlich war als Genesungsbegleiterin. Aber daran sieht man also, dass es
ja nicht so einfach.
Die tun da auch oft schon wirklich ihr Bestes, ne? So muss man sagen, es ist nicht immer alles so schwarz-weiß, wie man das vielleicht als Patientin gedacht hat. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich irgendwie, also da überhaupt keine Gräben mehr hatte zwischen mir und den Profis. Jeder tut sein Bestes und es geht einfach nur darum, sich auszutauschen und sich zu ergänzen. Und das hat letztendlich die Ausbildung auch geschafft, dann bei mir zu initiieren.
Was hast du denn noch so für Bereiche in der Ausbildung kennengelernt? Oder was machst du jetzt auch so für Bereiche? Weil du ja gesagt hast, dass ihr teilweise... Ja,
also ich habe ein Jahr Peer-Begleitung gemacht im Rauen Haus. Und das heißt also, ich hatte dann Raum und Patienten sind zu mir gekommen. Und ich habe dann eben, die haben mir halt erzählt, was mit denen los ist so. Und haben mich dann teilweise gefragt, was ich jetzt tun würde. Und ich habe halt denen das angeboten. Also ich habe das auch immer so gesagt, so wie ein Buffet. Oder wenn das nicht passt, da habe ich halt, haben wir halt geguckt, was hat ihnen schon mal geholfen, welche Ressourcen sind überhaupt da und was können sie machen. Weil es geht auch immer darum zu gucken, da kommt jetzt ein Kranker rein, sondern jemand, der krank ist, ist auch gleichzeitig immer gesund, aus meiner Sicht und aus Sicht der Ausbildung sozusagen. Ne? Das ist so die Arbeitsgrundlage, die man da auch so mitkriegt. Und jetzt normalerweise, wenn man jetzt nicht damit zu tun hat, denkt man, ja, es gibt gesund oder krank. Aber wir denken, dass jeder Mensch, der krank ist, auch gleichzeitig gesund ist, weil er auch viele, viele Ressourcen mitbringt, viele Kompetenzen, mit denen er nur einfach wieder in Berührung kommen muss, um seine Gesundheit zu erhalten. Und darum geht es dann letztendlich, dass man dann eben irgendwo herausfindet im Gespräch, wo liegen denn deine Kompetenzen und Ressourcen und womit kannst du dich verbinden. Das habe ich ein Jahr gemacht. Das ist auch soweit gut angekommen. Ich fand es dann aber schwer im Team. Also es geht ja in der Genesungsbegleitung auch darum, irgendwo mal, es gibt so einen schönen Spruch, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Und finde ich super.
Das ist ein gutes Symbol für die Genesungsbegleitung, weil die Genesungsbegleiter genau dafür da sind, im Team, damit das Team, was ja oft in so einer gewissen Routine ist, was auch gar nicht böse gemeint ist, das passiert einfach über Jahre, auch mal einfach zack in die andere Richtung denkt. Weil der Genesungsbegleiter einfach da irgendwie mal anstupst und sagt, guck mal, das gibt's auch, oder denk es doch mal so, oder seine eigenen Erfahrungen mit einbringt. Und da wusste ich immer nicht so richtig, wie weit darf ich denn jetzt vor? Wann muss ich wieder zurück? Und da dieses Fingergespitzengefühl zu entwickeln, fand ich sehr schwierig. Und nun bin ich auch ein Mensch, der sehr direkt ist und mir das auch nicht abgewöhnen konnte. Also ich fand, dass ich sehr, sehr vorsichtig war da in dieser Zeit. Und dann sagte ein Klient zu mir, da wollte ich mir eigentlich ein Kompliment machen, der sagte, ich finde an dir so toll, du bist so direkt. Und manche, die eiern so herum und reden immer um Brei und ich finde das super, dass du so direkt bist. Da hatte ich gemerkt, oha, der findet mich direkt, obwohl ich mich hier schon zurückhalte. Ne? Also das hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und und das ist dann eben auch so, ich war dann im Team eben auch sehr direkt und das ist nicht immer gut angekommen. Was ja aber auch okay ist, weil das ist ja gerade die Genesungsbegleiteraufgabe. Aber man muss dann auch die Reaktion verkraften können. Und ich bin sehr gleichzeitig auch sehr dünnhäutig und ich habe nicht dieses dicke Fell. Ich bin zwar direkt, aber ich kann dann, wenn es dann doch irgendwie vielleicht auch direkt zurückschießt oder so, das nicht so gut vertragen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, nicht mehr direkt als Genesungsbegleiterin zu arbeiten, sondern bin jetzt eher in der Fortbildung tätig. Und ich halte Vorträge und Workshops, merkt man vielleicht auch, ich habe das schon öfter erzählt, was ich erzähle. Ich halte Vorträge auch über Genesungsbegleitung, was ist das, was macht er so? Und Workshops, wo die Profis und die Patienten auch wirklich mitdenken und mitmachen können, auch über Empowerment, was so viel heißt, wie in seine Kraft zu kommen. Und jeder, der interessiert ist, der kann sich dann an mich wenden.
Genau, wir verlinken euch die E-Mail-Adresse.
Genau.
Ja, sehr schön.
Was mir auch noch wichtig wäre vielleicht zu sagen, ist, dass außer der erste Kurs, der hat das glaube ich nicht gehabt, aber wesentlicher Inhalt, ihr hattet ja auch mich gefragt nach dem Inhalt der Ausbildung.
Genau, ja.
Auch die Salutogenese, weil die Salutogenese kommt von Aaron Antonowski, das ist ein Glücks- und Stressforscher. Und der hat im Gegensatz zu Pathogenese, hat er die Salutogenese entwickelt, die ihm unter anderem eben besagt, dass Gesundheit und Krankheit kein Gegensatz sind, sondern ein Kontinuum. So. Und darauf beziehen wir uns und darauf fußt dann dieses eben Krankheit und Gesundheit kann gleichzeitig bestehen. Ja. Und er hat auch noch gesagt, dass es drei wesentliche Faktoren gibt zur Gesundheitserhaltung. Salutogenese ist das der Gegenbegriff zur Pathogenese. Die Pathogenese fragt, was macht uns krank, und die Salutogenese fragt, was hält uns gesund. Und es gibt drei Faktoren, die zur Salutogenese beitragen. Das ist Verstehbarkeit des Lebens, Einflussnahme, dass man das Gefühl hat, man kann Einfluss auf sein Leben gewinnen, und Sinnhaftigkeit. Diese drei Dinge. Und darauf fußt die Arbeit der Genesungsbegleiter eigentlich.
Ja, finde ich total spannend, wenn du das so erzählst, weil für mich hat mal in diesem ganzen Spektrum der psychischen Erkrankungen, was so total so ein Aha-Effekt ausgelöst, dass eine Bekannte von mir, die Heilpädagogik studiert hat und Heilpädagogin ist, mal gesagt hat, dass diese Erkrankung nicht, man hat sie nie komplett oder gar nicht, sondern dass die quasi wie so eine Parabel verlaufen. Also es gibt ganz wenige, die das gar nicht haben, und es gibt ganz wenige, die das extrem und zu 100% haben. Und der meiste Teil der Menschen hat eigentlich irgendwie was davon.
Ja.
In irgendeiner also Ausprägung.
Ja, das ist ja auch eine Bewertungsfrage, was ist überhaupt krank und was ist gesund. Da hat man sich dann irgendwann mal drauf geeinigt und dann festgestellt, okay, es gibt Leute, die haben gleiche Probleme, und die hat man dann irgendwie benannt, hat eine Diagnose und hat dann daraus in Therapien entwickelt. So. Aber im Grunde ist das ja alles Bewertungsfragen. Das geht man im Buddhismus, also dieser erwachte Buddha, der hat gesagt, alle Menschen sind im Geiste krank. So. Und dann hat er eben sein
System. Würde ich jetzt auch nicht so grundsätzlich ablehnen, diese Äußerung. Also ja, gerade was man momentan so erlebt, ne?
Ja, aber genau. Und dann hat er eben, er hat das aber auch gut begründet, irgendwie, ne? Dass es alles sehr fließend ist und dass es eben ja auch eine Krankheit ist, wenn man sich zu sehr identifiziert mit bestimmten Dingen. Und so daran sieht man eben, es ist eine Auslegungssache auch, was
es
kann.
Es gibt eben nicht
man
nur
könnte
schwarz-weiß.
Zum Beispiel mal, ich finde das Experiment immer sehr schön, eine Zeit lang einfach das Wort krank mal ganz rausschmeißen aus dem Kopf und das stattdessen anders denken. Was das mit einem macht, ne? Das finde ich, will jetzt nicht sagen, dass es jetzt krank nicht gibt, weil es, wie gesagt, man hat sich ja nun mal auf bestimmte Dinge geeinigt, dass die dann krank heißen. Aber manchmal ist es auch echt ein Problem. Zum Beispiel galt ja auch früher Intersexualität als krank. Und das Problem an krank ist, was krank ist, muss geheilt werden. Da kommt sofort der Arzt auf den Plan und Medikamente. Und diese Intersexuellen, die wurden zwangsoperiert damals. Das ist heute verboten. Die dürfen sich heute aussuchen, ob sie als Mann leben wollen oder als Frau oder als intersexuell. Wird aber trotzdem noch gemacht. Ja. Und damals war es in Gang und Gäbe, dass es gemacht wurde, weil sie eben nicht als anders gesehen wurden, sondern als krank. Und was krank ist, das hängt immer irgendwie mit einem Arzt oder Psychologen zusammen. Das muss man sich klar
machen. Ja, das Problem ist eigentlich nicht in Anführungsstrichen die Krankheit oder dieses Anderssein, sondern das, was wir als normal verstehen. Und da merkt man ja auch, dass das immer wieder ein Prozess ist, ne? Wie du sagst, früher Intersexualität war eine Krankheit, Homosexualität war ja früher auch Krankheit, Straftat und so weiter. Und da sind wir ja, kommen wir immer, immer weiter zu sehen und zu sagen, dass das eben nicht so ist. Und deswegen finde ich das auch so gut, erstens, dass du heute hier bist und uns ein bisschen was erzählst, weil ich zum Beispiel auch in meiner Arbeit ganz viel auch mit Menschen darüber gesprochen habe, dass eine Therapie zu machen nichts Schlimmes ist, dass niemand gleich total, also man hat ja so dieses Bild, oh Gott, dann werde ich irgendwo in die Geschlossene eingesperrt oder alle halten mich für verrückt und für bekloppt, was man da nicht alles für Schubladenwörter so rausziehen kann. Und dass das einfach nur ein legitimes Mittel ist, mit einem Leben, was einen überfordern kann, klarzukommen, finde ich total wichtig, auch nochmal zu sagen, dass Therapie in welcher Form auch immer und in welcher Lebenslage auch immer ein total legitimes Mittel ist, um Dinge zu bewältigen, ja.
Ich glaube, das liegt auch daran, weil es Erkrankungen gibt, die von außen sehr bedrohlich aussehen, wenn man das nicht kennt. Es gibt ja, was weiß ich, Menschen, die plötzlich denken, die sind Tiere oder so, weil sie so entrückt sind durch ihre Krisen, dass sie das nur mal denken. Das kann einen erstmal Angst machen, weil es fremd ist. So. Und das, dann denkt man, solche Leute gehen in Therapie und will damit irgendwie nichts zu tun haben. Aber also bei mir selbst, bei mir war das so, ich hatte nie eine Psychose und ich hatte mal irgendwie Angst vor Menschen mit Psychose, weil die immer so komische, ja, Geräusche gemacht haben und so. Und ich hatte echt, ich hatte genug mit mir zu tun in der Psychiatrie und ich bin immer im Bogen gegangen. Und dann um diese Menschen. Und erst in der Genesungsbegleiterausbildung habe ich dann ganz viele getroffen, die eine Psychose hatten und habe dann erst erfahren, zum Beispiel, dass es eine total angstvolle Erkrankung ist und dass sie ganz viele Ängste auch haben und dass auch ganz viele Gemeinsamkeiten irgendwo auch da waren. Und dann verlor das halt auch irgendwie das Bedrohliche. Und ich glaube, das eine ist eben genau das Gespräch, dass man immer im Gespräch bleibt und guckt, okay, warum hat jemand jetzt solche Angst vor Therapie, weil welche falschen Vorstellungen stehen dahinter und oder Ängste vielleicht auch. Und das andere ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man Therapie mit Coach austauscht, den Begriff, dann finden das alle völlig normal, ne? Also jeder geht zum Coach und im Grunde ist es aber auch nichts anderes, weil es Arbeit an sich selbst und das macht der Coach oder der Therapeut, der hilft einem dabei.
Man muss ja dazu sagen, wir leben halt einfach in einer sehr digitalen und sehr schnelllebigen Welt und ich finde gerade das kann ja auch in der Normalität in Anführungszeichen Angst machen, wenn dann doch etwas anders läuft, als es theoretisch laufen sollte. Und ich habe tatsächlich ein bisschen nachgeforscht und es ist gar nicht so wenig, dass es wirklich vertreten ist, dass Menschen, sagen wir mal, anders sind. Also wenn man die aktuellen Zahlen betrachtet, dann kann man sagen, dass von den Erwachsenen in Deutschland, das heißt zwischen 18 und 79 Jahren, jede vierte männliche, also 22% und jede dritte weibliche Person, das sind 27,7%, halt irgendwie von psychischen Erkrankungen betroffen sind.
Ja, ich glaube auch, ich finde, dass das Wort psychische Erkrankung auch manchmal irgendwie ein bisschen schwierig. Ich denke, jeder Mensch war ja schon mal irgendwie in einer Krise. Und die einen haben ihn gelernt, damit umzugehen und die anderen nicht. Und die, die nicht gelernt haben, damit umzugehen, die nennt man dann psychisch krank einfach. Also das ist natürlich gibt es da schon Diagnosekriterien, bevor man eine Diagnose kriegt, aber einfach ausgedrückt, es ist halt nichts, was vom Himmel fällt. Das kann jeden treffen. So.
Ja, und ist manchmal, finde ich, bei solchen Beispielen merkt man immer, wie schwierig das ist, weil man, um es mal platt zu sagen, dem Kind ja irgendeinen Namen geben muss. Ne? Das merkt man immer wieder, dass man an so Punkte kommt, wo man denkt, oh, eigentlich trifft es das nicht richtig, aber man muss das jetzt irgendwie benennen und dann.
Es ist ja auch nicht, also es ist ja auch, es kann ja auch hilfreich sein, wenn man dann durch die Diagnose eine Therapie findet, die auf die Schwierigkeiten zugeschnitten sind und dann eine Therapeutin findet, die einem richtig gut helfen kann. So. Wenn es schlimm wird, ist halt, wenn eine Diagnose zum Stigma wird. So, und Deswegen würde ich mir von der Gesellschaft eben wünschen, dass sie einfach jeden Menschen erstmal nimmt, wie er ist, wie er kommt, mit jedem Menschen, soweit es geht, ins Gespräch kommt, also der Einzelne. Und irgendwo dann auch vielleicht so Menschen, egal wem man begegnet, so begegnet, dass man einfach denkt, dass jeder ja auch irgendwie auf seine Weise anders ist.
Ja, definitiv. Das ist ja auch das
Und
Schöne, finde ich, dass jeder anders ist, oder nicht?
ja, das hat schon 100 Wasser, hat zum Beispiel gesagt, der Maler, ne? Das Schöne am Menschen ist, dass jeder eine andere Art zu leben darstellt. Das finde ich immer ein sehr schönes Zitat, irgendwie, muss ich sagen.
Ja.
Vielleicht dann auch gewollt oder so, dass Menschen einfach mal so aus der Art schlagen und das Leben ein bisschen bunter machen. Kann man ja auch so sehen.
Kann ich auch, also wenn, da bin ich, fühle ich mich als Gemeindepädagogin und Diakonin natürlich direkt angesprochen und denke so, ja, ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass eben, weil, also das ist ja tatsächlich im Zusammen, jetzt muss ich ein bisschen Exkurs machen, es tut mir leid, aber ich finde das gerade so spannend, weil viele verwechseln ja dieses mit der Gottesebenbildlichkeit damit, dass wir alle gleich sein müssen im Wesen und Aussehen und dass es eben eine Norm gibt. Aber eigentlich zeigt ja die Vielzahl und die Unterschiedlichkeit von Menschen, dass das eben nicht so ist und dass Gott so vielfältig und so groß und so viele Facetten hat, dass wir alle, jeder Einzelne, ein Teil von ihm sind,
Ja,
ganz
auf
und dann
jeden
doch
Fall
wieder
so sehe ich das
individuell.
auch.
Also, das ist was.
Ja,
Da fühle ich,
bin
Entschuldigung,
ich
wenn das jetzt
total
ein bisschen
überein.
missionarisch geklungen hat, aber das musste
Nee,
jetzt mal raus.
bin ich total überein. Also, ja. Ob man es einen Gott nennt oder die Natur, ne? Wenn wir uns umgucken in der Natur, ne, wie vielfältige Formen es da gibt, so, also, dann kann es ja eigentlich auch nur so sein.
Ja. Ich glaube, das muss auch so sein, dass man einfach jeden Menschen, also jeder Mensch ist halt auch anders. Und ich meine, jeder Mensch fühlt sich ja auch für sich
Also
anders. Ne?
letztendlich muss ich sagen, also ich habe in meinem Leben echt unglaublich viele Diagnosen angesammelt. Und mittlerweile ist mir das eigentlich egal, wie das alles heißt. Und ich, was mich letztendlich gesund erhält, ist einfach auch diese Liebe zu mir selbst, die ich mittlerweile entwickelt habe. Dass ich auch, zum Beispiel habe ich leichtes ADHS, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, weil ich euch viel auch unterbrochen habe.
Da hatten wir auch schon
Aber
andere Gäste, die haben das nicht so benannt und die hatten
es
das
ist eben tatsächlich so, dass ich manchmal so eine Unruhe habe und dann Menschen auch unterbreche und ich merke das, dass diese Unruhe da ist und ich will es nicht und trotzdem grätsche ich dann wieder rein. Und dann, früher habe ich mich dann fertig gemacht. Dann habe ich irgendwie gedacht, mich geschämt und mich schlecht gefühlt und irgendwie ja, so selbstverletzende Gedanken gehabt und mich da immer weiter reingezogen. Und heute sehe ich mich eher wie so einen kleinen Elefanten im Porzellanladen. Ich mag ganz gerne kleine Elefanten. Und dann denke ich, ach ja, es war es mal wieder so weit. Und dann nehme ich die kleine Alorca in den Arm. Und dann sage ich, ja, ach, kannst du wieder nicht warten? Das verstehe ich. Vielleicht kannst du das nächste Mal ein bisschen länger warten. Und dann neuer Tag, neues Glück. So gehe ich eigentlich damit um heutzutage. Und
Aber das ist ja auch genau der richtige Weg. Also das merke ich bei mir selber auch. Alle, die mich jetzt wirklich schon länger kennen und so, werden sich jetzt kaputt lachen, wenn ich das sage. Vor allen Dingen meine ehemaligen Arbeitskollegen, die haben sich darüber, die fanden das immer schon lustig, weil ich immer sage, ich habe einen kleinen Autisten in meinem Kopf, der zum Beispiel sehr darauf achtet, dass alles ordentlich liegt, dass alles symmetrisch ist. Meine Tante findet das total komisch, dass ich sogar Blumenkästen symmetrisch bepflanze, weil ich das total furchtbar finde, wenn das nicht so der Fall ist, weil sie das einfach wild macht und ich könnte das gar nicht. Und früher habe ich auch immer gedacht, ist das irgendwie komisch und so, weil auch manche tatsächlich auch komisch darauf reagiert haben und auch so Sachen gesagt haben wie, oh, dein Perfektionismus oder diese Strukturiertheit setzt mich persönlich total unter Druck, die das nicht können. Und dann habe ich mal gedacht,
Ja,
ist das
genau.
so schwierig? Aber mittlerweile eben dadurch, dass ich sage, das ist eben der kleine Autist, der klopft mir dann so von innen gegen die Stirn und sagt, du musst das aber so machen. Und
das ist doch auch wieder ein tolles Beispiel dafür, dass ja jemand anders, der vielleicht wie du ist, in der Therapie war, der hätte jetzt vielleicht tatsächlich irgendwie Asperger-Züge oder so gekriegt als Diagnose und du warst da aber gar nicht, giltst als gesund und sagst wieder aus meinem kleinen Autist. Das ist irgendwie, da sieht man sehr schön dieses Gleiten zwischen gesund und krank und irgendwie hat jeder eine Macke und mal mehr, mal weniger, ne? Also das finde ich ein gutes Beispiel. Und ich finde auch, ihr habt ja hier auch mir Fragen, so Beispiele geschickt, die ihr eventuell stellen würdet.
Ja.
Da habt ihr ja auch gefragt, darf ich das jetzt sagen?
Oder du dürftest also den Staffelstab einfach an uns weitergeben und wir stellen dir noch eine von diesen Fragen. Das können wir auch.
Machen wir das. Schneiden wir das raus und dann.
Nee, alles gut. Ja, ich weiß nicht, Julia, hast du noch eine Frage?
Ja, habe ich, aber ich habe euch so gespannt zugehört.
Ach so.
Ich hatte eigentlich schon vor, ich weiß gar nicht, so 5 Minuten eine Frage. Aber ich kann die ja so ein bisschen inne behalten und sie jetzt einfach mal rausstellen. Du hast ja gesagt, du machst Workshops und Vorträge und so weiter. Und wie sieht denn dann dein Publikum aus? Also ist das dann ein Riesenpublikum? Sind das kleinere Gruppen? Was ist genau denn da so deine Zielgruppe? Was?
Ja. Also meistens sind das so 10 bis 20 Leute. Es kommt natürlich auf den Lockdown drauf an oder so. Jetzt vor Corona waren es auch mal 30 oder so. Und ich habe unter anderem im BHH Sozialkontor habe ich Workshops abgehalten. Die kannten Genesungsbegleitung noch gar nicht. Und die haben mir, das kann ich ruhig so erzählen, weil das haben sie mir ja so gesagt, aufgrund meiner Workshops haben die jetzt in jedem Standort, die haben ziemlich viele Standorte, einen Genesungsbegleiter. Und also die waren sehr, ich habe die angesprochen auf so einer Messe für ambulante Sozialpsychiatrie. Da hatten die irgendwie jeder seinen Stand und dann habe ich einfach alle mal angesprochen, ob sie Genesungsbegleitung kennen und ob sie Lust hätten, das mal kennenzulernen. Und die waren offen, aber sehr skeptisch. Und dann habe ich ihnen eben meinen Workshop angeboten. Na gut, machen wir mal. Aber das ist, ich mag das. Also ich mag dieses. Es gibt irgendwie auch viele, die fühlen sich dann irgendwie so persönlich angegriffen. Aber das habe ich in diesen Workshops gar nicht. Ich denke, wo, wenn ich da, sollen die ihre Fragen stellen? Und das ist ja auch nicht böse gemeint, wenn sie skeptisch sind. Und dann irgendwie das hinzubekommen, diese Herausforderung zu erklären, dass es schon darum geht, ergänzend zu arbeiten, aber trotzdem sich nicht vom System missbrauchen zu lassen, nicht der verlängerte Arm des Psychiatriesystems zu sein, sondern irgendwo für das Team auch eine Chance zu sein, mal in eine andere Richtung zu denken. Das ist eine Herausforderung, die mir aber auch Spaß macht.
Mhm.
Das ist im Team die Workshops. Ansonsten mache ich auch mit Patienten Workshops, wo es eben darum geht, ja, selber herauszufinden, wie man sich am besten mit seinen Kompetenzen und Ressourcen verbindet, um Einfluss auf sein Leben zu gewinnen und Sinnhaftigkeit zu erleben.
Und machst du auch mal was, ich sag mal, mit Privatpersonen, also mit Personen, die einfach von sich selbst sagen, ich glaube, ich könnte jetzt irgendwie eine Hilfe oder einfach ein jemanden, der mich irgendwie reflektiert oder der mir einen Rat geben kann, würde ich gern sprechen. Machst du sowas auch?
Also ich persönlich, ich habe sehr vielleicht auch, ja, also ich habe bestimmte Vorstellungen davon, was die Genesungsbegleitung ist. Ich weiß, dass manche auch Beratung anbieten. Für mich ist es aber keine Beratung. Für mich ist wirklich der Schwerpunkt darauf, dass die Menschen selber herausfinden, was ihr Weg ist. Also es ist wirklich eine Begleitung. Und es ist natürlich leicht zu sagen, so ja, guck mal, ich bin die Tolle, ich habe hier ganz viel geschafft, mach doch mal dies und jenes. Aber das hören die ja tagtäglich auch irgendwo schon. versuchen Sie doch mal dieses oder jenes. Und wie gesagt, das ist auch ein, ich finde, es ist auch gar kein leichter Beruf, Genesungsbegleitung, weil es eben immer wieder darum gehen muss, sich auch vom Sockel wieder runterzusetzen. Was natürlich dadurch, dass man, also ich würde mal sagen, viele psychisch Kranke haben nicht so viel so Bestätigung erfahren in dem Leben, sondern eher mit Hürden zu tun gehabt. Und deswegen ist jeder natürlich auch irgendwo, würde ich sagen, ein Stück weit anfällig für Idealisierung. Das schmeichelt einen, ne? Und das habe ich gemerkt in der Peer-Begleitung, das mag ich jetzt auch noch in meinen Workshops, dass gerade Patienten sehr schnell dazu neigen, einen so zu idealisieren. Und dann entsteht das Bild, wo Carola ist, will ich auch hin. Und dann wollen die hören, ja, was hast du denn gemacht? Und dann wollen die das nachmachen. Und dass da sich nicht herein hineinfallen zu lassen und sein eigenes Ego zu füttern, das, da gehört schon Stärke dazu. Aber wenn ich Genesungsbegleitung mache, dann will ich auch Genesungsbegleitung machen und nicht irgendwie mich als Guru feiern lassen oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und genau, und dann gehört für mich eben dazu zu sagen, hey, ich bin gar nicht die Tolle, ich habe auch nochmal eine Krise, ich habe nur gelernt, damit umzugehen. Und ich glaube, dass du auch ganz viele Kompetenzen hast, um mit deinen Krisen umzugehen. Wollen wir uns die mal angucken. Das ist für mich Genesungsbegleitung.
Ja, das passt total gut, weil das nämlich an eine meiner nächsten Fragen noch anknüpft. Und war zwar, was würdest du denn sagen, ist jetzt so, dass also eine Herausforderung für dich als Begleiter, als Genesungsbegleiterin, wenn du in der Tätigkeit bist. Also, weil ich glaube, wenn man selber ja auch mit dieser Geschichte, mit dieser Historie da hinkommt, es gibt ja dieses schöne Wort Triggern. Ich weiß immer nicht, ob das jetzt ein gutes oder nicht so gutes ja. Wort ist, aber eins, was ja in diesem Zusammenhang auch oft benutzt wird. Und was ist sozusagen das, was dich dann in deiner Tätigkeit, wenn du eins zu eins das Genesungsbegleitung machst, dich so herausfordert?
Ja, das ist allerdings was, wo ich mich auch manchmal ein bisschen wundere. Also ich würde jedem die Ausbildung empfehlen, weil sie einfach nochmal hilft, nochmal ganz anders auf seine Erkrankung zu gucken, nämlich ressourcenorientiert. Es kommt auch in der Ausbildung sehr viel hoch. Man sollte sich selber eine Begleitung dann organisieren, am besten schon im Vorfeld. Und was ich nicht gemacht habe, aber ich habe dann trotzdem noch jemanden gefunden, der mit mir geredet hat, gesprochen hat, mich so unterstützt hat. Und letztendlich aber, so war es bei mir, hat mir die Genesungsbegleitung Ausbildung sehr viel, ich habe mich allerdings im Nachhinein noch sehr viel mit diesen einzelnen angerissenen Punkten beschäftigt. Das wird alles nur angerissen. Das ist eine einjährige Ausbildung. Schafft man in der Tiefe nicht so mit dem ganzen Recovery und Empowerment. Was ist das eigentlich alles? Nochmal richtig vertieft. Und dadurch bin ich aber sehr empowered dann irgendwie doch aus der Ausbildung hervorgegangen. In Verbindung mit begleitenden Therapien dann noch damals. Aber das ist eines, die Ausbildung, dass ich die jedem empfehlen würde, auch der damit nicht arbeiten möchte. Ich wundere mich allerdings manchmal, wer genommen wird als Genesungsbegleiter, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen. Da würde ich tatsächlich den Menschen, die Genesungsbegleiter einstellen, vielleicht nochmal ans Herz legen, so ein bisschen abzuklopfen, was derjenige denn an Selbstfürsorge für sich selber tut, damit er seine Gesundheit erhält. Weil sonst hat das so ein bisschen was, ja, wir haben Genesungsbegleiter, aber letztendlich, ich kenne die Leute ja persönlich, denke ich manchmal, das ist dann irgendwo ein weiterer Patient. Und das soll es ja nicht sein. Und 3 Monate später ist dann auch wieder entlassen. Ne? Also das, das war, ja, es gibt auch viele, die dann auch den Beruf dann ihm da nahegelegt wurde, vielleicht sich doch was anderes zu
Ja.
buchen. Und das könnte man dann im Vorfeld schon, glaube ich, ein bisschen sondieren, indem man im Vorstellungsgespräch nicht einfach guckt, aha, Genesungsbegleiterin, ja, stellen wir ein, sondern, oder Genesungsbegleiter, sondern auch abfragt, was tust du denn für dich? Und ich zum Beispiel, ich halte mich sehr an Anton Aronofsky und diese Ich halte mich sehr an dieses Einflussnahme und Sinnhaftigkeit. Das ist für mich A und O. Und auch in der Corona-Zeit, es ist ja so, die Informationen, wie widersprüchlich sie sind, die mit denen wird man ja überspült, kann man
Ja.
sagen. Und was ich mache, ist, ich schaffe mir so einen Raum, wie so einen Garten. So, ganz bewusst. Also wenn man sich das jetzt mal so visuell vorstellt, wie so ein Garten. Und da hat ein Zaun und hinter dem Zaun sind die ganzen Regeln und die ganzen Nachrichten und die Querdenker und wie sie nicht alle heißen. Die können auch gerne sein und ich halte mich auch an den Regeln. Ich bin jetzt kein Verleugner oder so. Das Virus, ich finde das auch ganz schlimm. Aber ich habe diesen Raum ganz bewusst, um mir innerhalb dieses Gartens Freiräume zu schaffen, auf die wiederum ich Einfluss habe. Zum Beispiel mache ich sehr viel Musik. Ich habe unterschiedliche Musikprojekte am Laufen. Kann jeder gerne mal googeln. Die Klangtherapeuten heißen wir.
ist schon ein
Bei
schöner Name.
SoundCloud findet man vier Lieder zurzeit. Und da habe ich Einfluss, das gibt mir Sinnhaftigkeit, weil das mich einfach erfüllt, diese gemeinschaftliche Arbeit, Entwicklung von Stücken, dieses in Flow kommen, ne? Miteinander spielen und irgendwo dann auch loszulassen. Oder ich gucke mir die Stadt an mit dem Fahrrad. Vorher habe ich Vögelbeobachtungen gemacht. Das geht nicht mehr, weil die Naturschutzgebiete zu weit weg liegen und ich nicht mehr Bus und Bahn fahre. Stattdessen gucke ich mir die Stadt an. Und das sind alles Dinge, kleine Projekte, auf die ich Einfluss habe. Das ist so mein kleines, ich habe mir so ein kleines Leben in einem großen Leben geschaffen. Und wenn ich das nicht so, ich mache das auch so virtuell in meinem Kopf, ne? Dass das so mein Raum ist. Wenn ich das nicht so machen würde, hätte ich das Gefühl, ja, ich kann mal so ein bisschen so meinen Weg gehen, aber irgendwie und die Regeln und Angst und mich anzustecken und so, ich kann viel mehr atmen. Weil ich
Ja,
habe
dieses
jemanden.
schöne neudeutsche Wort Self-Care, ne? Also wirklich auf sich selber, auf seine psychische Gesundheit, auf auch was für sich zu
Psychohygiene.
tun, so was einem gut tut. Mal eine
Genau.
gute Tasse Tee, auch mal, wenn man, selbst wenn man Kalorien zählt, die gute Tafel Schokolade, weil die
Ja.
jetzt einfach gut tut.
Genau. Und der Zaun hat auch eine wichtige Funktion. Er hält nämlich die Informationen erstmal auf Distanz und dann kann ich sie mir auch auswählen. Wenn sie sofort so reingespült kommen, kann ich ja nichts mehr auswählen. Aber wenn ich sie auf Distanz habe, kann ich auswählen, welche ich mir zuführen möchte in meinen Kopf.
Ja.
Und ich achte sehr darauf, was ich mir zuführe. Zum Beispiel am Anfang der Corona-Zeit, da war 3/4 der Nachrichten auf jedem Sender, jeden Tag Corona. Das habe ich mir nicht angetan. Die Regeln hat man sowieso durch Freunde mitgekriegt. Da habe ich, glaube ich, noch so zweimal im Monat Nachrichten gesehen. Das war einfach zu viel war. Kannst du eh
Ja,
nicht ändern, ne?
aber das ging mir auch so.
Also.
Ich habe das auch auf einmal am Tag. Ich gucke einmal am Tag so zwei Serien und dazwischen kommt eine Nachrichtensendung. Und die habe ich mir angeguckt und alles andere habe ich auch gelassen, weil mir persönlich das auch zu viel wurde. Gar nicht, weil ich ein nicht informierter Mensch sein will, aber einfach, weil es so viel war und nur noch
Ja,
darum ging, dass mich das
genau.
emotional total fertig gemacht hat. Also das kann ich total
Genau.
verstehen.
Und manche Menschen merken das aber eben nicht. Die merken nicht, es macht mich emotional fertig, weil ich es nicht zuführe, sondern es macht mich emotional fertig, weil das nur die Realität ist. Die sehen nicht diesen, die haben dieses differenzierte Denken nicht, dass es auch an ihnen selber liegt, welche Nachrichten sie sich aussuchen. Das musste ich mir eben ganz lange, das hatte ich früher auch nicht. Also das habe ich mir entwickelt, ne? In vieler, wirklich jahrelanger Arbeit habe ich mir eben, ja, diese Psychohygiene entwickelt. Und das ist dann letztendlich eben auch was, wo auch manche Profis sich da auch schon Rat abgeholt haben. Also meine Vorgesetzte hat ja letztens auch gesagt, so Mensch, in Sachen Corona sind sie ein Vorbild für mich. Das hat mich natürlich schon ein bisschen mein Ego.
Aber ich finde auch, da können
Aber
auch
da können
die
sich auch
Profis
mal
immer
Freunde
wieder
fassen.
voneinander und miteinander lernen. Und das sage ich auch den Studierenden, mit denen ich arbeite, immer wieder. Bleibt im Austausch mit Kollegen und bleibt immer wieder im Austausch. Man lernt dadurch so viel und es gibt einem so viel, das ist total
Ja.
wichtig.
Das ist ganz witzig, weil ich bin tatsächlich komplett anders. Also ich habe auch so, ich nenne es immer meine Personal Bubble. Das ist so meine Bubble, wenn ich einfach mal Ruhe brauche oder wenn ich einfach mal weinen muss, weil ich halt einfach weinen muss, so, dann bin ich halt in meiner Bubble und mache das, was ich mache. Aber ich bin zum Beispiel auch gerade was, ja, nicht nur was Corona angeht, aber was allgemein so Themen angeht, die manchmal ein bisschen kriselig oder kritisch sind, womit man sich oft eher gerne auf Distanz beschäftigt. Ich bin so ein Mensch, ich möchte am besten alle Informationen und am besten sofort und am besten ja, durchstrukturiert und tapeziert, damit ich das alles einmal durchgehen kann, für mich abwägen kann, was ist für mich wichtig, was ist nicht wichtig, was muss ich
Aber
nicht.
das ist die Distanziertheit. Das ist die Distanziertheit, die ich meinte. Du kannst, wenn dir die Informationen zuspülen, bist du nicht mehr handlungsfähig. Dann fühlst du dich ohnmächtig und das führt in die Depression. Und wenn du distanziert umgehen kannst mit den Informationen, kannst du sie strukturieren und kannst dich dann distanziert damit beschäftigen.
Deswegen bist du auch für unsere Recherchen und die wichtigen Hintergrundinfos zu manchen Themen zuständig und den Zahlen. Ich muss jetzt einmal auf die Uhr gucken und sagen, wir sind jetzt fast am Ende. Hast du noch eine Frage, die du noch loswerden willst, Julia?
Nee, alle meine Fragen wurden abgearbeitet. Ich kann höchstens noch eine Statistik loswerden, aber die muss jetzt nicht. Die kann nur.
Das muss nicht sein, weil ich die sowieso nicht verstehen werde mit meiner Nervengedächtnis.
Ich muss tatsächlich sagen, ich jetzt so auch nicht. Vielleicht würde ich tatsächlich doch noch auf einen Punkt eingehen, den hattest du so kurz angeschnitten, weil man das Ganze natürlich auch kritisch hinterfragen kann. Diese Peer-Group-Arbeit, dieses Ex-In, dieses, wenn man jetzt mal ganz starr aus der Sicht des Systems guckst, ehemalige kranke oder vielleicht immer noch kranke Personen mit in die Heilung kranker mit einzubeziehen, ob das nicht vielleicht auch ein Risikofaktor ist, weil du ja auch selber sagst, bei manchen Begleitern, die eingestellt werden, die sind dann so schnell wieder draußen, weil sie eben da nicht genug für sich gesorgt haben, was auch
Nein,
immer.
also
Also, was
es
würdest du
gibt
darauf antworten?
unglaublich viele stabile Genesungsbegleiter, die unglaublich gute Arbeit machen. In allen Krankenhäusern in Hamburg arbeiten mittlerweile Genesungsbegleiter. Das sind also auch, ist ein, auch nur ein kleiner Teil, der dann krank wird wieder. Trotzdem würde ich einfach, das auch für jeden selber ist es eben einfach auch gut, denke ich, Selbstfürsorge zu betreiben und man sollte sich eben einfach fragen, warum man möchte, man als Genesungsbegleiter arbeiten, wenn man keine Selbstfürsorge hat. Das ist einfach jetzt von mir aus so ein kritischer Punkt. Aber es gibt unglaublich viele Genesungsbegleiter, es wird auch sehr gut angenommen bisher. Und also es wird immer mehr, immer besser angenommen durch Menschen auch wie mich, die dafür da auch aufklären. Und es ist ja natürlich tatsächlich auch diese unterschiedliche Sicht von wir sind die Gesunden und ihr seid die Kranken und diesen Standpunkt haben wir ja eben gerade nicht. Wir denken, dass auch Kranke gesund sein können. und auch Kranke sehr gesunde Wege helfen können, gesunde Wege zu finden. Also bestes Beispiel ist, hier sind ja die Stimmenhörer, Stimmenhörerbewegung. Da haben die Ärzte früher durchweg die Bank gesagt, klar, wer Stimmen hört, kriegt Medikamente und dann sind die weg und dann sind die gesund. Und dann hat sich eine Stimmenhörerbewegung gegründet, die sagt, ja, aber viele Stimmen helfen uns auch. Wir sind zum Beispiel, es gibt viele auch, die durch Stimmen hören sind, die zu ihrem christlichen Glauben zum Beispiel gekommen. Die haben plötzlich irgendwie ja Stimmen von Jesus gehört oder so und wollten gar nicht, dass die mit Medikamenten platt gemacht werden. Und dann haben die sich solidarisiert, vernetzt und gelernt, ihre Stimmen in ihr Leben so zu integrieren, dass dass man das gar nicht mehr merkt, dass die Stimmen hören. Ja, ist das nun krank oder gesund, ne? Also kann man ja, da müsste man jetzt ja jeden Christen als krank bezeichnen, der glaubt, dass Jesus auferstanden ist, ne? So, der eine hört oder mit Jesus spricht oder wie auch immer. Also daran sieht man ja, das ist eine Bewertungsfrage. Und wenn der Stimmenhörer das selber nicht mal als krank empfindet und jemand anders merkt es auch gar nicht, dass der Stimmen hört, dann ist er gesund. Und Dann kann der auch im Krankenhaus arbeiten. Ja, darum geht es ja gerade, zu sehen, dass fließende Übergänge sind und dass es nicht so klar ist, wer gesund ist und wer krank ist. Und dass jemand, der krank ist, eben auch sehr hilfreich sein kann für andere, wenn er gelernt hat, mit seiner sogenannten Erkrankung umzugehen.
Ja, super, vielen Dank. Ich habe mir nur gedacht, ich stelle am Ende nochmal die kritische Frage, bevor wir die hinterher geschrieben bekommen. Dann haben wir die nämlich auch durch. Dann wäre noch die Frage, ob du noch irgendwas hast, wo du sagst, oh, das brennt dir jetzt noch so auf der Seele, das musst du jetzt noch loswerden. Und dann hättest du nämlich thematisch sozusagen das letzte Wort.
Also ich würde vielleicht noch sagen wollen, was mir am meisten hilft, um meine Gesundheit zu erhalten, falls auch Menschen hören, die jetzt so vielleicht doch so ein Buffet haben möchten.
Ja, gerne.
Und also ausspucken, wenn es nicht schmeckt, dann ist wichtig. Das eine ist eben, wie gesagt, sich kleine Bereiche zu schaffen in deinem Leben, in dem ich Einfluss habe. Das andere ist, sich Sinnhaftigkeit zu schaffen, oder Sinnhaftigkeit ist auch so ein Schlagwort momentan in der Psychoszene. Ich würde einfach sagen, was finden, was mich erfüllt irgendwie. Dann ist für mich auch ganz wichtig, tatsächlich Identifikation mit was ich mich identifiziere, das fühle ich auch. Und mich eben auch, wenn es mir schlecht geht, mich zu fragen, was hat mir denn schon mal geholfen, und sich dann mit den Kompetenzen zu verbinden, die schon mal da waren. Und eine ganz wesentliche Kompetenz, die selten als Kompetenz gesehen wird, ist für mich Akzeptanz. Und da gibt es in der Verhaltenstherapie so schlaue Leute, die haben mir damals immer gesagt, wenn ich irgendwas hatte, was nicht zu ändern war, haben die gesagt, ja, das müssen Sie radikal akzeptieren. Und dann haben sie mich da im Regen stehen gelassen. Und dann habe ich gedacht, so, hä? Dafür mache ich Therapie, ne? Damit die mir sagen, das muss ich radikal akzeptieren, so? Und da habe ich immer gedacht, ja, das ist ja sehr schlau, aber man muss es ja auch radikal akzeptieren können. Und dann habe ich da also über Tage, du musst das radikal akzeptieren, du musst und geackert und es tat weh und es war ganz schlimm. Und irgendwann habe ich jemanden getroffen, der hat mir die Lösung also es war kein Therapeut, das war, der hat Meditation gemacht. Der hat mir das gesagt. Der hat gesagt, nee, du brauchst einfach nur auch die Widerstände gegen die Akzeptanz akzeptieren. Und das ist echt die Lösung. Das ist, also für mich, man sagt ja immer, es gibt keine Rezepte, aber das war für mich, also das Rezept per se, wenn ich etwas nicht was habe, was mir einfach nicht zu ändern ist. Bin vielleicht glücklich verliebt. Das kennt ja wohl jeder, denke ich mal.
Vermutlich, ja.
Dann kann ich versuchen, das zu akzeptieren. Und dann will ich das aber vielleicht nicht akzeptieren, weil ich die Frau gerne hätte. Und dann kann ich akzeptieren, dass ich das nicht akzeptieren will. Und das hilft so sehr. Das dauert auch natürlich dann, das zu verarbeiten. Aber wenn ich das immer wieder mache, löst sich das auch auf. Dann irgendwann das Gefühl, ich will es kommen. Und wir sind eben nicht unseren Gefühlen ausgeliefert. Gefühle vergehen auch wieder. Das ist und die Erfahrung, man muss diese Erfahrung auch machen können, dass man Ressourcen hat, mit denen man sich verbinden kann. Diese Erfahrung muss man machen und die sollte man in der Psychiatrie machen dürfen und akzeptieren und Sinnhaftigkeit schaffen und Einfluss nehmen auf sein Leben. Dann ist man ganz schön auf einem guten Weg.
Super, vielen herzlichen Dank auch noch für diese Tipps so am Ende. Hört euch das immer gerne immer wieder an, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht das, ihr braucht nochmal ein Teilbuffet mit hilfreichen Tipps.
Und dann und bucht mich gerne alle.
Ja, ne? Wir verlinken euch auf jeden Fall die E-Mail-Adresse, über die ihr Aloaka buchen könnt und euch mal ein bisschen mehr über Genesungsbegleitung noch aufklären lassen könnt. Genau. Und damit leiten wir jetzt die Runde unserer Quatschfrage ein. Und ich guck mal so rüber. Möchtest du anfangen, Julia?
Nein, du darfst.
Ich darf anfangen.
Ja. Also sind doch mehrere.
Ja, jeder genau, eine. Jeder darf eine stellen.
Okay. Genau. Ich freue mich.
Meine Quatschfrage wäre, wenn du, wir sind ja für alle Hörer, diese Folge geht am 22. Dezember online, das heißt, wir sind kurz vor Weihnachten. Und wenn du jetzt Weihnachtsplätzchen backst, darfst du nur einen Ausstecher benutzen. Welchen Ausstecher benutzt du?
Den fürs Cheridou.
Da gibt es Ausstecher für, es gibt auch mittlerweile für alles Ausstecher.
Den würde ich einfach dann kreieren, den Ausstecher.
Nee, welchen willst du nehmen? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich schwanke zwischen zweien, die ich habe. Ich habe eine richtig schöne Sternschnuppe, die finde ich immer schön. Aber ich habe auch einen richtig lustigen Elchkopf, den finde ich auch toll. Also eine von den beiden wäre es dann. Und bei dir?
Ich habe auch ehrlich gesagt keine Vorlieben. Also ich mag auch dieses ganz typisch weihnachtliche, ich bin ein totaler Weihnachtsfreak mit vier Sternen und Schweif und was weiß ich, was es da alles gibt, Hirten, keine Ahnung, Kerzchen, ich mag das. Aber am liebsten mache ich den hohen Kuchenteig, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt.
Und dann gibt es nachher gar nichts mehr aufzustechen, weil ich das alles auch gegessen habe.
Und bei dir, Julia, welcher Ausstecher wär's?
Also ich glaube, ich würde da sehr Bedenken dran gehen. Ich glaube, ich würde entweder das Herzchen oder den Runden nehmen, weil da kann ich ja alles draufmalen.
Ah. Schlau. Du lässt dich nicht uniformieren, weil Nein. Du musst es individuell bleiben. Das ist nicht
super. Ja, und gerade der Runde, da kann man ja alles mitmachen. So, also Herzchen, gut, da kann man auch ganz vieles mitmachen, aber mit dem Runden, da kann man ja ein Elch draufmalen, wenn man will, oder halt eine Sternschnuppe oder eben einfach nur einen runden Keks.
Na gut, akzeptiert. Und deine Quatschfrage?
Ich habe witzigerweise auch auf Weihnachten umgestimmt, aber erst während der Folge. Ich hatte eigentlich eine ganz andere vorbereitet. Und dann dachte ich mir, nein, das ist eine Weihnachtsfolge, da muss irgendwas Weihnachtliches hin. Und dann hat sie sich so ein bisschen
entwickelt.
Ja, so ein bisschen nebenbei irgendwie ist sie dann so entstanden. Und zwar, da die Weihnachtsstimmung ja immer ein bisschen länger andauert, man sagt ja immer, okay, Halloween ist jetzt um, jetzt darf weihnachtlich geschmückt werden. Oder
na, da springt die Christin gleich ein, wie vor toten Sonntag.
Hab auch gesagt.
Da haben wir letztens diskutiert, dass ich das auch total schrecklich finde. Aber man sagt das ja
offensichtlich, oder nicht offensichtlich, sondern oft fängt ja die Weihnachtsstimmung an, nachdem die Halloween-Stimmung um ist. So, wir dekorieren aber alle nicht vor Totensonntag, ganz klar. Davon distanzieren wir uns. aber wir nehmen jetzt einfach nur den ganzen Dezember, damit es neutral bleibt. Hast du den ganzen Dezember einen Background-Sound? Aber es ist nur ein einziger und es muss ein Weihnachtslied sein. Welches ist es?
Also ich habe die Frage nicht verstanden. Ich mache den ganz,
wie sozusagen dein Soundtrack für Weihnachten. An
einem Tag mache ich ein Lied an, oder wie?
Also es läuft ein Lied die ganze Zeit im ganzen Dezember quasi in deinem Hintergrund. Aber es darf nur ein Weihnachtslied sein. Egal wo du bist, egal was du machst.
Also ich soll mein Lieblingsweihnachtslied sagen im Grunde. Ich finde vom Weihnachtsoratorium das Jauchzet frohlocket sehr schön.
Ein schöner.
Aber ich würde nur das laufen lassen, weil ich finde diese Solo-Gesänge ganz furchtbar. Oh, Asche auf mein Haupt, wenn meine Chorleiter das hören.
Ich kenne auch einen Komponisten, witzigerweise ist der Komponist mit einer Solosängerin verheiratet und es ist manchmal so lustig, ich habe bei der Solosängerin manchmal auch einen Gesangsunterricht und sie hat, manchmal muss man Komponisten auch einfach ignorieren, die denken zum Beispiel nie daran, dass Sänger auch atmen müssen, ich atme einfach, egal was mein Mann da komponiert hat und reingeschrieben hat und ja, ich mach bei manchen Komponisten hört man das sehr mit den Solosängern, dass die ein bisschen extrem sind, ja.
Ich mag diesen Opernstil einfach nicht.
Ja.
Was würdest du denn? Kribbelig. Aber dieses Jauchzet frohlocket, das ist toll einfach, finde ich.
Ja, es ist auch was, was ich auch sehr gerne höre, wobei ich auch grundsätzlich auch Weihnachtsoratorium an sich sehr schön
finde. Aber mein Gott, es gibt so viel Musik, die ich höre. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich finde auch Tochter Zion ist ein sehr schönes Lied.
Ja, also ich muss auch sagen, bei mir, also ich mag...
Also nicht vom Text, sondern einfach von der Melodie mag ich das sehr gerne hören. Gibt es etliche Requiem, die ich gut finde. Also das ist, ich habe auch, hätte ich gesagt, nicht immer nur ein Lied laufen. Sondern ja. Ich total schnell nerven.
Das ist das Trickige an unseren Quatschfragen, dass man da ein bisschen herausgefordert wird. Ich muss sagen, so persönlich hören tue ich auch so die Weihnachtsklassiker am liebsten, weil ich auch tatsächlich ein sehr klassischer Weihnachtsmensch bin. Ich mag das auch nicht so extravagant und modern und sowas alles. Ich bin wirklich ein klassischer, besinnlicher Weihnachtsmensch. Aber wenn ich so darüber denke, so ein Hintergrundflirren, was einfach immer und überall raushört, ich glaube, dann wäre es tatsächlich Jingle Bells. Weil wenn ich so an Weihnachtsmarkt, Fußgängerzone zu Weihnachten, irgendwelche Werbeclips zu Weihnachten oder denke, ist das, glaube ich, mit ein Lied, was mit am meisten sowieso schon in diesem Hintergrundflirren mit drin ist. Oder natürlich eine Last Christmas von Wham. Ich finde immer, sobald das im Radio lief, ist halt auch Weihnachtszeit. Das ist auch so schlimm, wie ich es manchmal finde und so sehr, wie es mich dann auch nach 2 Wochen nervt, aber es ist einfach so.
Ich würde, glaube ich, lieber eins singen die ganze Zeit. Vielleicht mit dem Chor älter und besser sogar, in dem ich singe. Also er darf ja aber zurzeit leider nicht singen beim Lockdown.
Ja, das ist über online immer ein bisschen schwierig.
Politiker mal was überlegen für die Chöre.
Und was?
Also haben wir das auch noch mal eben mit angeflochten, ne?
Naja. Ja, wir hatten ja auch schon eine Chorleiterin auch hier bei uns im Podcast, die auch ein bisschen was erzählt hat davon, genau. Und Julia, wenn du so eine Frage stellst, hast du ja auch immer schon was im Hinterkopf. Was war
da? Na klar. Also ich mag tatsächlich, glaube ich, Wham auch ganz gerne, aber ich kann das nicht so oft hören. Und es gibt ein Lied, das heißt Coming Home for Christmas. Das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsweihnachtslied, seitdem ich im Ausland war. Weil, also nachdem ich das Lied gehört habe, war ich wirklich sehr doll am Schwanken, ob ich mich einfach in den nächsten Flieger setze und nach Deutschland fliege, weil ich da einfach meine Familie so sehr vermisst habe. Und ich muss sagen, so toll Weihnachten am Strand auch ist, so ein Sandmann ist nicht das Gleiche wie Weihnachten mit der Familie zu Hause. Aber ich würde auch das nicht nehmen, weil ich dabei immer weinen muss. Und ich will ja nicht den ganzen Dezember mit rot angelaufenen Augen rumlaufen. Ich glaube, ich würde All I Want for Christmas nehmen, weil es mich innerlich so ein bisschen beruhigt immer und mir so ein warmes Gefühl gibt. Und das ist das, was ich an Weihnachten so liebe, dieses Warmherz, großzügig, liebe ich alle.
Ja, ich glaube auch, das liegt sehr an Erinnerungen auch, was man gut findet, ne? Und bei mir zu Hause wurde immer Hausmusik gemacht, meine Mutter lebt nicht mehr, deswegen gibt es kein Klavier mehr, aber meine Schwester spielt Geige, mein Bruder Bratsche, ich dann Flöte und ja, wir spielen halt die klassischen Weihnachtslieder, dafür übe ich auch jedes Jahr und dann singe ich halt im Chor Weihnachtslieder und das ist eben einfach ein schönes, unglaublich schönes Gefühl auch, mit anderen zusammen zu singen, wenn man dann so ein Klang wird und das ist eben einfach das, was letztendlich einen dann auch wieder Erfüllung, eine gewisse Sinnhaftigkeit und Erfüllung bringt. Und je nachdem, was dann eben in diesem Rahmen gehört wurde, ob es nun Pop ist oder eher klassische Dinge, gefällt einem dann eben auch am besten. Das hat einen, weil kann man auch psychologisch aufdröseln, das Ganze.
Ja, das stimmt. Das ist aber jetzt war nicht eine schöne Zusammenfassung.
Nee, alles gut. Ich wollte den Humor jetzt nicht nehmen daraus.
Nein, aber das ist ja eine schöne Zusammenführung unseres Themas und der Quatschfrage am Ende, wo genau beides nochmal so zusammenkommt. Und liebe Alorka, wir danken dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns über danke dieses auch echt spannende Thema zu unterhalten, was bestimmt für viele auch neu sein wird. Und wir freuen uns sehr und danken dir recht herzlich und wünschen dir und deinen Lieben auf jeden Fall frohe Weihnachten. Bleib gesund.
Auch. Danke.
Und genau, glücklich, das ist das Wichtigste momentan. Und,
genau. Ich danke euch auch sehr. Ihr seid wirklich sehr sympathische Mädels. Hat mir Spaß gemacht, mich zu unterhalten. War sehr locker und lustig. Und ich denke, das ist gut gelaufen hier für uns alle.
Ja, auch. Vielen lieben Dank von mir und ich möchte mich nochmal an unser Publikum wenden und euch vielen, vielen lieben Dank für das tolle Jahr, kann man ja schon fast sagen. Und ich wünsche euch allen wundervolle Weihnachten. Möge es für euch alle so schön, wie es zu dieser Zeit eben werden kann, auch werden. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
Tschüss.
Tschüss. Okay.